SWR 2 Tandem
mit Martin Gramlich. Hallo zusammen. Unser Gast heute heißt Linus Steinmetz. Er ist Schüler in Göttingen und er ist Klimaaktivist bei Fridays for Future. Linus ist 17 Jahre alt. Im Oktober wird er 18, das heißt bei der Bundestagswahl im September. Da darf er noch nicht mitwählen. Trotzdem hat er jetzt schon so viel Einfluss auf die Politik hierzulande genommen, wie wenig andere Menschen, nicht nur in seinem Alter. Denn mit einer Gruppe von 9 jungen Männern und Frauen insgesamt hat Linus Steinmetz vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gegen das deutsche Klimaschutzgesetz geklagt und zumindest in Teilen Recht bekommen. Linus, herzlich willkommen.
Hallo.
Linus, worum es bei der Klage in dem Karlsruher Urteil genau ging, darüber sprechen wir gleich noch ausführlich. Das Urteil in Karlsruhe, das ist am 29. April gesprochen worden. Was war deine erste Reaktion, als du erfahren hast, dass ihr Recht bekommen habt?
Also ich war erstmal total überrascht. Ich hatte selber gar nicht erwartet, dass wir diese Klage gewinnen können. Und tatsächlich hatten auch meine AnwältInnen, mit denen ich das ja gemeinsam gemacht habe, mir gesagt, dass das gar nicht so gut aussieht vielleicht. Und dann war ich natürlich umso glücklicher, als ich dann erfahren habe, dass wir es gewonnen haben. Also es war sowohl Überraschung als auch totales Glück, als ich dann gehört habe, wir haben diese Klage gegen die Bundesregierung tatsächlich gewonnen.
Ja, aber tatsächlich im Vorfeld konnte, glaube ich, niemand zu Recht sagen, wie das ausgeht. War eine Überraschung, ein historisches Urteil, haben das viele genannt. Also da sprechen wir nachher noch drüber. Ich hatte es auch gerade schon gesagt, du darfst im September bei der Bundestagswahl nicht wählen, bist zu jung, aber hast schon erfolgreich die Bundesregierung vor dem höchsten deutschen Gericht verklagt. Das ist doch eigentlich auch ziemlich verrückt, oder?
Ja, das ist ziemlich verrückt und man kann sich natürlich auch darüber freuen, dass man so einen Einfluss haben konnte. Aber es ist natürlich auch ein bisschen absurd, dass ich als 17-Jähriger, der eigentlich zur Schule geht und eigentlich auch ein normales Leben gerne leben würde, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss die Bundesregierung verklagen, um meine Zukunft zu retten. Also es ist absurd, aber nicht nur im positiven Sinne.
Auch darüber sprechen wir, ob es da nicht vielleicht auch noch andere Möglichkeiten gibt, dass jüngere Menschen ihre politischen Interessen, dass die in die Waagschale werfen können. Linus Steinmetz, Schüler aus Göttingen, der mit 8 weiteren Klimaschützerinnen und Schützern vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das deutsche Klimaschutzgesetz geklagt hat. Linus, warum habt ihr geklagt?
Also für mich beginnt diese Geschichte der Klage im Grunde genommen mit der Klimabewegung, mit Fridays for Future, wo ich sonst aktiv bin, wo ich eben vor allem im Jahr 2019 ganz viel auf der Straße war. Wir erinnern uns sicher alle an diese Streiks. Und ich habe aber irgendwann eben gemerkt, dass auch wenn wir ganz viele Leute auf der Straße sind, dass dann eben trotzdem die Regierung irgendwie uns ignoriert oder ich habe mich auf jeden Fall ignoriert gefühlt als Jugendlicher und dass ich eben aber auch nicht wählen kann. Und irgendwie habe ich gemeint, muss ich ja trotzdem Einfluss nehmen und muss trotzdem zeigen, dass ich nicht okay damit bin, was gerade passiert. Und dann haben wir uns gemeinsam überlegt mit einigen anderen, dass wir dann eben klagen und vor Gericht ziehen.
Wer hat denn außer dir geklagt oder wie habt ihr da zusammengefunden, die Gruppe?
Also das war eine sehr bunt durchmischte Gruppe. Im Grunde genommen haben sowohl wir Jugendliche geklagt als Gruppe. Wir sind alle jung und wir sind alle so jung, dass wir eben in Zukunft auch von der Klimakrise betroffen sein werden. Aber es haben zum Beispiel eben auch NGOs, also Umweltorganisationen, mitgeklagt, wie bei mir zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe. Aber es haben eben auch ganz andere Leute mitgeklagt, zum Beispiel wie Biobauern, die selber aufzeigen konnten, wie durch die Klimakrise in Zukunft ihre Lebensgrundlage verloren geht, weil eben zum Beispiel durch Dürren und so weiter sie nicht mehr so Bauern sein können wie heute. Und es haben auch Leute mitgeklagt, die gar nicht in Deutschland gewohnt haben. Also zum Beispiel Leute aus Bangladesch und Nepal, die jetzt gerade schon von der Klimakrise betroffen sind. Also es war tatsächlich eine sehr, sehr bunte Gruppe.
Ja. Was also konkret ging, habt ihr Verfassungsbeschwerde eingelegt gegen das deutsche Klimaschutzgesetz. Was sind denn eure wichtigsten Kritikpunkte an dem Gesetz?
Also im Grunde genommen ist dieses Gesetz so aufgebaut, dass eben die Probleme, die wir heute haben, so ein bisschen in die Zukunft geschoben werden. Also, dass die Bundesregierung eben sagt, wir haben Probleme und das erkennt sie auch an, wir müssen die Klimakrise lösen, aber dass sie einen Großteil dieser Probleme eben auf die zukünftigen Generationen abwiegelt und selber den Job eben nicht macht und selber sich nicht darum kümmert, die Klimakrise zu bekämpfen, sondern dass sie sagt, okay, wir sind jetzt gerade noch nicht so ambitioniert, aber dann in Zukunft werden wir einfach sehr viel ambitionierter. Das heißt, dann sitze ich halt irgendwann in einigen Jahren auf der Klimakrise und muss mich selber drum kümmern. Und was wir eben gesagt haben, ist, es muss jetzt halt was getan werden und jetzt muss halt die Bundesregierung sich um unsere Zukunft kümmern. Das können wir nicht selber machen.
Also das war ja tatsächlich so einer der Hauptpunkte der Klage, beziehungsweise das war auch der Punkt, in dem ihr sozusagen Recht bekommen habt vom Bundesverfassungsgericht, dass im deutschen Klimaschutzgesetz zu wenig Richtlinien, Vorgaben für die Reduktion von Treibhausgasen nach 2030 gab. Die Regelungen bis 2030, waren die in dem Gesetz aus deiner Sicht zufriedenstellend?
Nee, genauso wenig. Also wie gesagt, es gibt ganz viele Punkte in diesem Gesetz und in der Klimapolitik der Großen Koalition in Berlin gerade, wo ich das Gefühl habe, das ist total unausreichend. Auch davor gibt es zum Beispiel so Sachen wie den Kohleausstieg, der ja bis 2038 laufen soll, wo viele der Leute, die gerade Politik machen, lange in Rente sind und ich halt aber eben erst in meinen 20ern, 30ern bin. Also dass genau diese Sachen eben auch schlecht laufen, auch vor 2030, das ist für mich auch ganz klar und das sind dann vielleicht die nächsten Sachen, die wir angehen müssen.
Jetzt auch nochmal auf den Zeitpunkt nach 2031, was müsste da konkret geschehen?
Also im Grunde genommen müssen wir halt 2030 schon in der Situation sein, dass wir schon viel weiter sind, als es gerade geplant ist. Was gerade eben so ist, ist, dass halt gesagt wird, bis 2030 machen wir relativ wenig und danach machen wir ganz, ganz viel. Aber das funktioniert natürlich so nicht mit der Klimapolitik, weil desto länger wir das abwarten, desto schlimmer wird's. Und was eben die Logik ist dahinter, ist zu sagen, es muss halt jetzt angefangen werden, sodass wir 2030 dann auch wirklich nochmal konsequent weitermachen können und dann eben auch ein bisschen ambitioniertere Ziele haben. Das ist die andere Sache, die das Gericht gesagt hat, dass wir eben ambitioniertere Ziele brauchen, um die Zukunft meiner Generation zu schützen. Und das ist eben auch genau, was die Wissenschaft und auch was die Leute auf der Straße gesagt haben für 2 Jahre. Und das ist jetzt nochmal gerichtlich bestätigt worden.
Interessant war ja die Reaktion auf das Urteil, vor allem von Seiten der Politik und von den Leuten, die das Klimaschutzgesetz erstmal gemacht haben. Die fanden es nämlich alle ja ein historisches Urteil und waren hochzufrieden. Wie erklärst du dir diese merkwürdige Reaktion eigentlich?
Ja, also ich finde das so ein bisschen widersprüchlich und manche könnten schon fast sagen heuchlerisch, wenn man praktisch feiert, dass das Gesetz, das man selber geschrieben hat, gekippt wurde. Also zum Beispiel eben hat Peter Altmaier, der als Wirtschaftsminister ja mitverantwortlich ist dafür, dass wir eben die Klimakrise bekämpfen, hat eben gesagt, wie super, dass dieses Urteil gesprochen wurde, das ist ein großer Schritt fürs Klima. Und dabei hat er aber eben nicht erwähnt, dass er selber dafür verantwortlich war, dass das Gesetz geschrieben wird. Also im Grunde genommen ist es ein bisschen widersprüchlich, was da gesagt wird.
Also der Gesetzgeber muss jetzt nachbessern. Das hat das Bundesverfassungsgericht sozusagen festgelegt. Was erhoffst du dir durch die Nachbesserung beim Klimaschutzgesetz? Wie müsste das konkret aussehen?
Also ganz allgemein erhoffe ich mir, dass das, was wir seit langem fordern als junge Generation, was wir auf der Straße fordern, jetzt auch umgesetzt wird und dass wir eben sowohl ambitioniertere Ziele haben, die den wissenschaftlichen Realitäten entsprechen, die es eben gibt und dass wir uns an denen orientieren, aber eben auch, dass wir ganz konkrete Maßnahmen haben, die uns auch schon bekannt sind und dass die umgesetzt werden, wie zum Beispiel eben der Kohleausstieg, aber eben auch eine Verkehrswende, dass wir eben anfangen, eben nicht mehr so viele Verbrennermotoren zu produzieren, sondern eben auf E-Autos und andere Mobilitätsformen umzusteigen. Also da gibt es unglaublich viele Sachen, die wir machen könnten und dass eben diese Maßnahmen dann durch die Bundesregierung jetzt oder durch die nächste Bundesregierung dann ganz konkret umgesetzt werden.
Stellen wir uns vor, die Klimaschutzziele werden nicht verschärft bzw. können nicht erreicht werden. Die Erderwärmung steigt weiter. Was passiert dann hier in Deutschland, in Europa oder international? Mit was müssen wir da rechnen? Wie sind die Szenarien?
Also was oft so ein bisschen missverstanden wird über die Klimakrise ist eben, dass es nicht nur darum geht, dass es ein bisschen wärmer wird um 1 oder 2 Grad, sondern dass halt sich die ganze Lebensgrundlage auch in Deutschland ändert. Wir sehen ja jetzt schon irgendwie immer mehr Extremwetterereignisse, wie das Wissenschaftler nennen, also immer mehr Stürme und irgendwie großen Niederschlag oder eben auch Dürren und Waldbrände. Und das sind Sachen, die noch viel mehr zunehmen werden in Zukunft und die für Deutschland schlecht sind, die für die Menschen hier schlecht sind und die auch übrigens für die Wirtschaft hier schlecht sind. Und zudem ist es halt so, wenn so viele Krisen aufeinander kommen, wenn irgendwie das ganze Wetter durcheinander spielt und zum Beispiel in bestimmten Regionen der Welt, wie teilweise sogar in Südeuropa, nicht mehr ordentlich gelebt werden kann, weil die Temperaturen zu hoch sind, dann wird es halt auch dazu kommen, dass ganz viele Menschen eben migrieren müssen, dass ganz viele Menschen aus dem Teil der Erde, wo sie gerade leben, fliehen in einen anderen Teil. Und genau diese ganz verschiedenen Gründe werden halt dazu führen, dass wir eine große Krise erleben. Das ist, wie gesagt, noch 10, 20, 30 Jahre hin. Also das ist jetzt nicht morgen der Fall, aber das betrifft mich halt eben in der Mitte meines Lebens und deswegen habe ich davor schon auch Angst.
Linus Steinmetz ist heute bei uns zu Gast, 17 Jahre Schüler in Göttingen, Klimaschutzaktivist bei Fridays for Future und er gehörte zu der Gruppe, die vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt hat gegen das deutsche Klimaschutzgesetz. Linus, die Musik, die wir gerade gehört haben, also Dota Kehr, die Sängerin, stellt sich vor, wie es wäre, eine Fee aus dem Weltall zu rufen, die den Klimawandel stoppt, oder sie malt sich aus, wie der Bundestagsfraktionsübergreifend nach dieser Fee ruft. ja, so ein naiver Wunsch. Eine Fee möge uns doch retten und dieses Problem zu beseitigen. Kennst du diesen Wunsch oder kannst du die Idee nachvollziehen? Oder ist das doch zu naiv?
Ja, also ich kann das im Grunde genommen gut nachvollziehen. Also ich glaube, ich bin damit aufgewachsen, eben, dass wir die Klimakrise kennen. Und ich habe mich immer gefragt, als Kind schon, wieso macht niemand was, so eine große Krise zu stoppen? Und dann, wenn man älter ist, realisiert man natürlich auch, es ist einfach nicht so leicht. Und im Grunde genommen ist mir klar, es gibt keine Fee und wir werden uns selber darum kümmern müssen. Aber irgendwie in stillen Minuten ist es dann schon so, dass man sich manchmal wünscht, dass es einfach wie durch ein Wunder weggeht. Also ich kann den Gedanken auf jeden Fall gut verstehen.
Mhm. Ja, wir sind nicht aus der Pflicht, sinkt sie ja dann noch hinten. Also auf die Fee können wir vermutlich lange warten. Wie hat es bei dir angefangen mit dem Engagement für Klimaschutz? Gab es da einen konkreten Auslöser?
Also ich bin im Grunde genommen erst relativ spät dazu gekommen, mich wirklich um diese Klimathemen selber politisch zu interessieren. Vorher habe ich mich tatsächlich vor allem für die Rechte von Jugendlichen interessiert. Also ich war im Schülerrat, also das war mit 12, 13. Ich war in einem Jugendparlament und habe mich um so welche Sachen gekümmert und hatte immer schon das Gefühl, dass wir als Jugendliche nicht so wirklich ernst genommen werden. Und dann war es irgendwie der logische nächste Schritt, als ich dann irgendwie Greta streiken gesehen habe, dass das halt der ultimative Punkt ist, wo Jugendliche ignoriert werden, eben die Klimakrise. Und so habe ich dann ein bisschen angefangen, Klimaaktivismus zu machen.
Mhm. Wie ist das in deinem Elternhaus? Ist oder war da Klimaschutz auch Thema?
Ich glaube schon. Also ich glaube tatsächlich, dass zumindest in den Kreisen, in denen ich irgendwie mich als Kind bewegt habe, dass man da nicht so wirklich drum rumgekommen ist. Also im Kindergarten, glaube ich, haben wir schon mal über den Klimawandel geredet. Und seitdem praktisch weiß ich, was das ist und bin damit eben aufgewachsen. Und das war halt mein ganzes Leben lang im Grunde so eine Sache, die schon im Hintergrund ist. Und meine beiden Eltern sind jetzt auch Biologen. Mhm. Also da war es natürlich auch klar, dass man Bescheid weiß, was so eine ökologische Krise bedeutet. Und das ist halt nicht weggegangen seitdem.
Du hast gesagt, also du hast dich anfangs erst für Jugendbeteiligung, Jugendpolitik sozusagen interessiert, dann auf Klimaschutz gekommen. Was war es dann, dass du gesagt hast, nee, dieses spezielle Problem, das ist das, um was ich mich kümmern möchte?
Ja, also im Grunde genommen realisiert man ja nicht so leicht, dass eben eine Krise so groß sein kann. Und ich habe mich dann im Grunde genommen, als Greta angefangen hat zu streiken, das erste Mal wirklich da eingelesen und mich damit auseinandergesetzt, wie groß die Klimakrise ist und was für eine Herausforderung das wirklich ist. Und es ist wirklich unglaublich. Also ich war einfach total überrascht davon, wie unbegreiflich groß so eine Herausforderung sein kann. Und dann habe ich gemeint, muss ja irgendjemand was dagegen tun. Und dann bin ich da so ein bisschen eingestiegen.
Hm. Vielleicht nochmal ein kurzer Blick zurück. Fridays for Future, eine recht junge, aber doch wahnsinnig erfolgreiche Bewegung. Gibt es noch nicht mal 3 Jahre. Du hast es erwähnt, Greta Thunberg hat da angefangen mit Schulstreiks im Sommer 2018 und hat da eben diesen Hashtag damals, das Motto Fridays for Future, erfunden. Und gerade ein halbes Jahr später, im März 2019, gab es dann den ersten globalen Protesttag, an dem Hunderttausende auf der ganzen Welt teilgenommen haben. Wie hast du diesen Tag oder diesen großen ersten globalen Protest erlebt? Warst du da auch dabei oder hast du da mitgemacht?
Also für mich war das damals tatsächlich vor allem ein sehr stressiger Tag, weil ich habe praktisch im Dezember 2018 schon angefangen, relativ früh bei Fridays for Future aktiv zu werden. Und dann gibt es natürlich auch in so einer Klimabewegung auch Strukturen auf der Bundesebene. Und dann habe ich mich halt zu dieser Zeit darum gekümmert, die Finanzen bei Fridays for Future zu machen, als damals, ich glaube, 14- oder 15-Jähriger. Und entsprechend war so ein Tag, wo man dann irgendwie hunderttausende Leute und tausende Demos auf die Straße bringen muss, auf jeden Fall eine Herausforderung und war sehr einzigartig, ja.
Okay, also da gab es doch immer Klagen, die jungen Leute verpassen so viel in der Schule, in Mathematik zum Beispiel, aber ich finde immer, wenn man dann die Finanzen so einer Jugendorganisation oder so einer Bewegung managt, ich glaube, dann darf man die ein oder andere Mathestunde möglicherweise auch mal fehlen. Was machst du heute konkret oder wie hat sich das entwickelt bei Fridays for Future? Was machst du außer Finanzen oder was ist denn deine Aufgaben?
Also das Schöne an so einer Klimabewegung ist ja auch, dass man eben die Sachen macht, auf die man Lust hat und die Sachen, wo man das Gefühl hat, man kann gerade wirklich was reißen. Und was ich gerade zum Beispiel eben mache, ist halt diese Klagesache koordinieren. Und das ist wirklich mehr, was dahinter steht, als man denkt. Also es ist eben nicht nur so, dass wenn Leute auf die Straße gehen oder vor Gericht ziehen, dass man das halt macht und dann kommt man halt in die Presse, sondern dass man... Also da stehen oft Monate von Planung dahinter und eben diese Planung und dieses auch Koordinieren von Prozessen, das klingt dann oft sehr trocken und am Ende des Tages taucht das dann halt aber als wunderschöner Aktionstag oder als Demo oder eben als ein Klageerfolg auf. Also das sind so ein paar der Sachen, die ich mache. Aber es ist immer verschieden.
Nimmt vermutlich auch zeitlich eine Menge Raum ein. Wie kriegst du das zusammen? Also Schule und das politische Engagement.
Also das ist schon eine Herausforderung. Und im Grunde genommen habe ich aber, als ich angefangen habe, wirklich vieles von diesem politischen Engagement zu machen, habe ich halt für mich gesagt, dann müssen andere Sachen auch mal zurücktreten. Und seitdem mache ich halt vor allem sehr viel Engagement. Und bin dann aber auch eben auch bereit, dass man ein bisschen weniger Schule macht. Und wie gesagt, zu diesen Zeiten 2019, wo wir wirklich jede Woche gestreikt haben, hat man dann halt eben auch jede oder jede zweite Woche in der Schule gefehlt. Und das waren dann Sachen, die man halt aufgibt. Aber wie gesagt, ich bin überzeugt, dass diese Krise so groß ist, dass ich das eingehen sollte. Und ich glaube, das lohnt sich. Also wenn ich dann irgendwann mal einen Bachelor habe, dann wird halt das die Klimakrise nicht so groß interessieren. Und deswegen mache ich dann entsprechend auch eben viel von diesem Engagement.
Ich komme nochmal kurz auf den Dota-Liedtext zurück. Eine Zeile, da heißt es, so viele Grabenkämpfe, so viel verschwendete Energie, so ermüdend und öde. Ach, so klappt das nie. Ich sehe es ein und gehe trotzdem demonstrieren für die bessere Welt, wie auch immer die sei. Wie anstrengend ist es für dich, sich immer wieder aufzurappeln für Demos, für Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter? Wie motivierst du dich?
Also ganz ehrlich gesprochen ist es ja eigentlich auch klar und logisch, dass wenn man ein paar hundert Jugendliche aus ganz Deutschland zusammenwirft und die so in so Stresssituationen wie zum Beispiel hunderttausende Leute auf die Straße bekommen, wenn man denen das aussetzt, das ist schon auch anstrengend. Und das sind auch Sachen, wo man eben durchaus auch mal genervt ist und wo man sich streitet. Und für mich war es dann irgendwann so, dass ich halt gemerkt habe, man muss sich auch den Raum nehmen, seine Erfolge zu feiern. Und zum Beispiel eben so eine Klage ist dann ein Anhaltspunkt, wo ich sage, wir erreichen auch was. Und immer wenn ich sehe, dass wir als junge Leute, als Leute, die fürs Klima auf die Straße gehen, was erreichen, dann nehme ich mir dann auch selber Zeit, das zu feiern. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man sonst sehr schnell sehr frustriert und manchmal auch sehr zynisch wird. Also das ist so ein bisschen mein Rezept dagegen.
SWR 2 Tandem mit Linus Steinmetz, der sich bei Fridays for Future für Klimaschutz engagiert. Wie er den Erfolg von Fridays for Future erklärt und was die Corona-Krise bedeutet für Klimaschutz und die Klimaschutzbewegung, darüber sprechen wir gleich. Linus, wir haben es vor der Musik schon angesprochen, also diese enorme Geschwindigkeit, mit der sich Fridays for Future weltweit ausgebreitet hat, eine riesige Bewegung geworden ist. Wie erklärst du dir den enormen Erfolg oder den Sog, den Fridays for Future vor allem bei jungen Menschen auslöst?
Ja, also ich kann das ja vielleicht mal von meiner Sicht aus beschreiben, wieso ich mich damals so sehr zu dieser Bewegung hingezogen gefühlt habe. Und für mich war das einfach eine Frustration. Also ich war mir schon, wie gesagt, lange über die Klimakrise bewusst. Ich hatte schon immer wieder davon gehört, wie groß das Problem ist. Und ich hatte nie das Gefühl, dass wirklich was getan wird. Und nach einigen Jahren frustriert das einen auch schon, auch als jungen Menschen. Wenn man sieht, dass man irgendwie in eine Zukunft läuft, die vielleicht echt gefährlich werden kann für einen und Erwachsene nichts dagegen tun. Und dass praktisch diese Frustration sich dann in Fridays for Future entladen hat und man auch gesehen hat, dass man doch was erreichen kann und dass man doch, wenn man sich zusammenschließt und mit 100.000 auf die Straße geht, dass man dann auch Gehör findet und ernst genommen wird. Also das war auf jeden Fall, glaube ich, diese Kombination aus Frustration und dann auch diesen Erfolgserfahrungen, dass man einfach aus der Schule gehen kann und dass das funktioniert, dass man damit einen Druckhebel hat. Also das war für mich auf jeden Fall der Hauptbeweggrund und auf jeden Fall die Leute, die ich kenne, die auch mit Fridays for Future auf die Straße gegangen sind und jung waren, denen geht das auch so, glaube ich.
Seit jetzt knapp 15 Monaten sorgt Corona, die Pandemie, für eine Zäsur auch beim Klimaschutz oder für die Klimaschutzbewegung. Was bedeutet Corona da? Welche konkreten Auswirkungen hat das?
Genau, also zunächst macht Corona klimapolitisch keinen so großen Unterschied, wie man denkt. Also es ist klar, wenn die ganze Welt stillsteht, dann gehen auch die CO2-Emissionen zeitweise runter, aber was wir eben auch gesehen haben, immer wieder in allen möglichen Krisen ist, dass die Emissionen danach auch im gleichen Maße wieder hochgehen, also das ist eher so ein kleiner Einschnitt und danach geht es halt gleich weiter und das ist im Grunde genommen genau, was wir verhindern müssen und ich glaube, wenn wir unsere Gesellschaft schon so groß umbauen, wie es jetzt während Corona der Fall ist und wenn wir zum Beispiel so viel Geld ausgeben, wie es jetzt in der Reaktion auf die Corona-Krise passiert ist, dann müssen wir sagen, müssen wir eben alle Krisen mitdenken und dann müssen wir eben auch versuchen, die Klimakrise mit anzugehen und da ein bisschen so zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen der Ansatz und darüber hinaus ist natürlich auch klar, dass wir aus der Corona-Krise auch ein bisschen Lektionen lernen können, dass wenn man konsequent vorgeht und wenn man früh reagiert, dass dann Krisen sehr viel weniger schlimm sind, wie man es irgendwie in zum Beispiel Neuseeland sieht, als wenn man ist lange verschleppt oder die Krise ignoriert, wie es dann in den USA passiert ist. Also ich glaube, da kann man schon auch Parallelen ziehen zwischen verschiedenen Krisen. Und dann heißt es für uns eben, dass man eben jetzt auch die Klimakrise ernst nehmen muss und da auch früh reagieren muss.
Wird sicher deutlich schwieriger, auf jeden Fall zu argumentieren, es gibt kein Geld oder ist alles so schwierig. Man hat ja jetzt gesehen, tatsächlich, dass es geht. Nochmal Corona, was bedeutet Corona praktisch für die Klimaschutzbewegung? Also wenn jetzt eben Demonstrationen nicht stattfinden können, Treffen schwierig sind, die Absprachen, alles online kennen wir ja. Was hat das für Auswirkungen gehabt?
Genau, also zunächst bedeutet das eben genau, wie du schon auch gesagt hast, dass man nicht auf die Straße gehen kann und dass es deswegen auch unglaublich schwer ist, seine Stimme laut hörbar zu machen. Man kann sich eben nicht einfach vor den Bundestag stellen, weil alle zu Hause sind. Und was wir eben gesagt haben, ist, dass wir die vielen Leute, die wir gewonnen haben als Klimabewegung, auch die vielen Leute, die bei uns aktiv geworden sind, dass wir die mitnehmen wollen und dass jetzt eben wir gemeinsam sagen müssen, wir bilden uns und wir bereiten uns so darauf vor für nach Corona, dass wir dann wirklich wieder mit aller Kraft auf die Straße gehen und dass wir eben direkten Einfluss nehmen auf Sachen wie die Bundestagswahl und da auch wirklich gute Pläne ausarbeiten, damit das eben nicht nur so eine zeitweise Sache ist, dass Jugendliche auf die Straße gehen, sondern damit wir das auch für Jahre noch schaffen können.
Fridays for Future ist, auch wenn es in älteren Generationen viele Sympathien gibt, vor allem eine Bewegung von Jugendlichen, von Schülerinnen und Schülern. Der Klimawandel wiederum, der ist jetzt nicht von deiner, von der jungen Generation verursacht, die trägt aber die Konsequenzen. Also haben die Eltern, die Großelterngeneration zu gut gelebt? Sind also jetzt die oder sind wir zu verschwenderisch, zu gedankenlos mit Ressourcen umgegangen?
Also ich glaube, die durchschnittlichen Menschen, die in den letzten Generationen gelebt haben, haben erstmal nicht viel falsch gemacht. Also ich mache da niemandem einen Vorwurf. Ich mache auch meinen Eltern keinen Vorwurf, dass sie irgendwie was falsch gemacht haben, weil alle nur in die Rahmenbedingungen so ausgelebt haben, wie es eben auch vorgegeben wurde. Und was wir eben sagen, ist halt, dass die Politik aber in den letzten Jahrzehnten wirklich falsche Sachen gemacht hat und dass wir das ändern müssen. Und wir wollen eben den Alten nichts wegnehmen. Wir sagen einfach als Jugendliche, bei Fridays for Future zum Beispiel, dass wir dasselbe haben wollen, wie die Generation auch schon vor uns, dass wir genauso doll unser Leben genießen können wollen, wie das eben auch meine Elterngeneration zum Beispiel konnte. Und deswegen geht es nichts darum, dass man Sachen wegnimmt oder dass man Sachen weniger macht, sondern es geht vielmehr darum, dass wir politisch umschwenken und so ein bisschen mehr Solidarität miteinander zeigen. Das zeigt uns ja zum Beispiel auch die Corona-Krise, dass es möglich ist, dass die eine Generation für die andere Generation einsteht und wir alle konsequent eine Klimakrise oder irgendeine Krise bekämpfen. Und dann können wir eben das auch auf die Klimakrise übertragen.
Wir hatten es vorhin mal ganz kurz am Anfang der Sendung ein bisschen angedeutet, dass du dich für Jugendpolitik sehr eingesetzt hast früher, dass du jetzt diesen Klageweg vom Bundesverfassungsgericht beschritten hast, weil du eben noch nicht wählen darfst. Würde ein Wahlrecht ab 16 aus deiner Sicht helfen, solche Unwuchten, also ein Ungleichgewicht bei den Generationen und wie ihre Anliegen in der Politik repräsentiert sind, auszugleichen?
Ja, auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Ich glaube eben, es gibt schon auch einen Zusammenhang dazwischen, wen Leute wählen und was für Politik dann gemacht wird. Also es ist halt eben klar, dass wenn junge Menschen wie ich zum Beispiel nicht wählen können, obwohl sie auf die Straße gehen, dass dann auch PolitikerInnen sie nicht so ernst nehmen. Und wenn wir es eben schaffen wollen, dass PolitikerInnen wirklich konsequente Klimapolitik machen, dann brauchen eben auch junge Leute eine Stimme. Und zwar nicht nur auf der Straße, nicht nur vor Gericht, sondern auch bei Wahlen. Also ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt, dass sowohl junge Leute, die es können, wählen gehen. Und ich glaube, das ist auch ein Appell, dass eben junge Leute einfach konsequent wählen gehen, wenn sie es dürfen. Aber auch, dass Leute, die 16 oder 17 sind wie ich, das Wahlrecht bekommen. Es gibt keinen Grund, wieso wir das nicht tun sollten. Und es wird auf jeden Fall auch zur Klimakrise einiges an Hilfe beitragen.
Ich habe vorher bei dir rausgehört, also du siehst jetzt keinen großen Generationenkonflikt beim Klimawandel, also dass eine ältere Generation jetzt irgendwas verbockt hat, dass die jüngere jetzt komplett ausbaden muss, sondern es sind dann eher einzelne Menschen, also Individuen, die problematische Entscheidungen treffen oder problematisch handeln, indem sie eben gern Flugreisen machen, dickes Auto fahren, viel und gerne Fleisch auf dem Teller haben. Wie begegnest du also diesen Menschen, die mit ihren Handlungen das Klima schädigen?
Das glaube ich eigentlich gar nicht so sehr, dass es diese Individuen sind. Also ich glaube eben, wie gesagt, wir verhalten uns so, wie es eben einfach reizvoll ist innerhalb unseres Systems. Und ich zum Beispiel als Kind konnte mir gar nicht vorstellen, vegetarisch zu leben, einfach weil das keine Realität war, über die geredet wurde. Und ich glaube, da geht es viel mehr darum, dass tatsächlich die EntscheidungsträgerInnen, die Rahmen setzen dafür, wie wir leben, dass die Sachen falsch gemacht haben. Und dass es eben zum Beispiel billiger ist, Kurzstreckenflüge zu machen, immer noch in Deutschland, als mit dem Zug zu fahren. Das ist das zugrunde liegende Problem. Ich werfe niemandem vor, dass sie die für sich beste Entscheidung treffen, aber wir müssen halt in einem System leben, wo die beste Entscheidung für das Individuum, für die Einzelnen, auch die beste Entscheidung für meine zukünftige Generation ist. Und da muss man halt eben mit Maßnahmen ansetzen. Also ich glaube, es bringt gar nichts, jetzt irgendwie dem Porsche-Fahrer zu sagen, hör auf, Porsche zu fahren, sondern halt eben Alternativen anzubieten, die besser sind, indem er eben einen elektrischen Porsche fährt, wenn er das will in Zukunft, oder indem es eben gar nicht mehr nötig ist, wenn man in der Stadt lebt, dass man Auto fahren muss, sondern das Fahrradfahren viel attraktiver ist. Also ich glaube, da geht es eben nicht so sehr um die Individuen, sondern wirklich um die großen Entscheidungen der Politik.
SWR 2 Tandem mit Linus Steinmetz, der sich bei Fridays for Future für Klimaschutz engagiert. Linus, Klimawandel, Leugner, Leute, die sagen, nein, es gibt's nicht. Wie gehst du, also die wissenschaftlichen Fakten quasi ignorieren, wie gehst du mit denen um?
Ja, also erstmal glaube ich eben, dass wenn die Fakten in so einer Diskussion ignoriert werden, und das ist auch irgendwie meine Erfahrung, wenn man mal mit so KlimawandelleugnerInnen gesprochen hat, wenn die wissenschaftlichen Fakten da wirklich ausgeblendet werden oder sich alternative wissenschaftliche Fakten gesucht werden, dass dann die Diskussion oft nicht mehr so wirklich viel bringt. Ich glaube, das haben wir sicher in der einen oder anderen Situation alle schon erlebt. Und was dann halt eben klar ist für mich und auch, glaube ich, für die meisten Leute, die fürs Klima auf die Straße gehen, ist, dass man mit den Leuten redet, die tatsächlich an die Klimakrise glauben, die davon überzeugt sind, weil früher oder später werden wir das alle merken. Mindestens in ein paar Jahren wird halt immer klarer werden, dass halt auch in Deutschland sich das Klima verändert und dass das auch direkt Folgen für uns vor Ort hat. Das heißt, ich glaube, dieses Problem der Klimawandelleugnung, das irgendwie jetzt vor allem zu bekämpfen, das ist gar nicht irgendwie das Hauptziel von uns, sondern tatsächlich die Leute, die das verstehen, aber die nichts machen wollen, die zu überzeugen. Und ich glaube, die KlimawandelleugnerInnen selber, die werden dann hoffentlich in ein paar Jahren zu der Realisierung kommen, dass sie dann nicht so wirklich richtig gelegen haben.
Mhm. Du hast vor der Musik gesagt, für Klimaschutz braucht es Regelungen. Es braucht Rahmen für Einzelne, damit die sozusagen Vorgaben haben, wie sie sich möglichst klimaneutral verhalten können. Also solange es die noch nicht gibt, ist die Alternative, dass wir sagen, okay, Klimaschutz fängt halt erstmal bei mir selber an. Ich kann ja auch was tun. Was würdest du sagen, sind die Sachen, die eigentlich tatsächlich auch jeder locker und unproblematisch umsetzen kann?
Genau, also ich glaube, wir haben ja auch alle eine gewisse Macht für uns selbst. Und ich glaube, wie wir einkaufen, wie wir uns bewegen und mit wem wir über was reden, das sind so, glaube ich, die größten Hebel, mit denen wir tatsächlich Sachen erreichen können. Und ich glaube, es schadet erstmal niemandem, weniger Fleisch zu essen. Und es schadet auch niemandem, wenn das möglich ist, irgendwie in der Stadt Fahrrad zu fahren. Aber ich glaube eben, dass tatsächlich der Haupthebel, den wir alle haben, ist, politisch aktiv zu werden und dass ein Brief an den oder die eigenen Bundestagsabgeordneten schreiben, dass das wirklich keine große Hürde ist und dass man sich auch für mehr Klimaschutz äußern kann. Und ich glaube eben, das ist, was ich vor allem mir erhoffe von Leuten. Und ich glaube, ich erwarte davon niemandem, dass man sein ganzes Leben grundlegend umstellt, sondern eigentlich muss eben die Politik es für uns einfacher machen, dass wir unser Leben umstellen können. Und deswegen würde ich meinen, sollte man vor allem politisch aktiv werden.
Also die individuellen Maßnahmen, höre ich raus, das ist schon gut und jeder kann sich da und sollte sich Mühe geben. Aber du meinst, es braucht den großen Hebel, die großen Weichenstellungen von oben, von den Regierungen.
Genau, also ich glaube auch tatsächlich, dass es einfach von gewisser Seite halt ein Interesse gibt daran, dass sich halt Leute schlecht fühlen, wenn sie eben nicht genug Klimaschutz selber machen. Aber ich glaube halt, während wir bis 2038 in Deutschland Kohle verbrennen, was wirklich ein unglaubliches Ausmaß an CO2-Emissionen bedeutet, dann ist es auch teilweise ein bisschen unfair gegenüber den Einzelnen zu sagen, aber du hast jetzt irgendwie doch in deinem Barabend dann doch irgendwie dir einen Döner gekauft und deswegen musst du dich jetzt schlecht fühlen. Also ich glaube, da sollte man schon auch die Relation wahren und ich glaube, es gibt so viele so schlimme Entscheidungen, die von der Politik getroffen werden, dass man sich darauf eher fokussieren sollte.
Wenn du die Entwicklung der letzten Jahre oder Monate anschaust, was würdest du sagen, bewegt sich da was in der Gesellschaft? Geht es voran beim Klimaschutz? Sind Leute heute klimabewusster und handeln auch klimabewusster als vor ein paar Jahren?
Also ich würde sagen, in der Gesellschaft bewegt sich auf jeden Fall einiges. Also als ich angefangen habe, fürs Klima auf die Straße zu gehen, 2018, waren viele der Diskussionen, die es heute gibt, ganz unvorstellbar. Also wenn es darum geht, wie kommen wir möglichst schnell von Kurzstreckenflügen weg, das ist ja praktisch gerade die Diskussion, ob man sie eher verbieten soll oder ob man sie nur teurer machen soll oder was da die Lösung ist. Das ist eigentlich unvorstellbar im Vergleich zu 2018. Da war halt die Diskussion, ist es überhaupt schlimm, dass Kurzstreckenflüge irgendwie in dem Ausmaß existieren? Also man merkt schon, dass die Realitäten ganz andere geworden sind und dass sich auch wirklich schnell was verändern kann. Und das sollte uns vielleicht auch hoffnungsvoll stimmen, dass wir in 2 Jahren nochmal ganz woanders sind und wirklich dann nochmal größeren Wandel erlebt haben, auch im politischen Bereich.
Frankreich hat doch, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, gerade Kurzstreckenflüge innerhalb des Landes verboten, oder?
Genau, also sie haben auf jeden Fall angekündigt, dass sie das eben
Genau,
machen
danke,
wollen
dass die.
und dass es die nicht mehr geben soll. Aber sie haben auch angekündigt, dass es eben eine Alternative für diese Kurzstreckenflüge geben soll und dass man eben genauso schnell mit dem Zug alle möglichen Verbindungen erreichen sollte. Und ich glaube, das ist genau der Ansatz, den wir uns auch genau anschauen sollten in Deutschland. Wie kann man sowohl mit Sachen aufhören, als auch wirklich die Alternativen aufzeigen, wie es genauso gut geht?
Also es hilft nicht nur verbieten, sondern man muss dann sagen, also ich muss ja vielleicht von einer Stadt in die andere, wenn ich dann nicht mehr fliegen soll, dann muss es eine Alternative geben. Ja. Interessant war ja auch in den letzten Tagen, also ein Gerichtsurteil in den Niederlanden, in Den Haag, da ist Shell als erstes Unternehmen zu Klimaschutzmaßnahmen verurteilt worden. Das war ja tatsächlich, oder sehen viele ja auch als historisches Urteil.
Ja, das ist es. Also wir sehen auf jeden Fall, dass es gerade eine Kette an verschiedenen Klagen gibt, die erfolgreich waren, sowohl gegen Regierungen als auch gegen so große fossile Energieunternehmen wie Shell. Und das ist ein wirklich großer Erfolg, dass wir jetzt im Gerichtssaal gerade so viel Klimaschutz erstreiten können. Aber es ist natürlich eben auch klar, dass es eigentlich sehr schockierend ist, dass hohe Gerichte eingreifen müssten, weil Sachen so schief laufen. Normalerweise müssen Gerichte eben eingreifen, wenn es zu Straftaten kommt oder wenn Sachen wirklich schief laufen. Also das sollte uns nochmal wirklich zum Verständnis geben, dass wirklich Sachen da sehr, sehr schief gelaufen sind in den letzten Jahren.
Welchen Anteil würdest du sagen, hat Fridays for Future an dieser Entwicklung, tatsächlich auch dieser positiven Tendenzen in Sachen Klimaschutz jetzt in den letzten Jahren?
Genau, also ich bin natürlich auch nur Schüler und kein irgendwie Politikwissenschaftler oder Jurist, aber mir ergibt sich schon das Gefühl, dass wir viele Leute nochmal überzeugt haben, dass die Klimakrise ein wichtiges Thema ist, auch weil vorher es vor allem um Eisbären ging, weil es vorher wirklich um so abstrakte Themen ging, die auch wichtig sind. Aber wir haben dem Ganzen vielleicht nochmal ein Gesicht gegeben und wir haben wirklich auch nochmal gezeigt, wer wird tatsächlich betroffen sein, wenn wir jetzt nichts machen. Und das hat schon einen Effekt. Also ich habe das bei meinen Eltern zum Beispiel gesehen, dass sie auch vorher sich darüber bewusst waren, dass die Klimakrise schlimm ist. Dass aber eben, wenn man dann direkt sieht, die eigenen Kinder werden davon konfrontiert werden und die das einem auch so sagen, dass man nochmal vielleicht aktiver wird oder es nochmal aktiver verfolgt zumindest.
Diese Entwicklungen, machen die dir Hoffnung in Sachen Klimaschutz, dass für die Zukunft deiner Generation oder der Generation, die noch nachkommen?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, ohne Hoffnung werden wir das auch nicht schaffen. Aber wir sehen halt eben, dass Veränderung doch sehr schnell gehen kann, wenn wir das wollen und wenn viele Leute zusammen irgendwie für eine Sache streiten. Und ich glaube, das ist eben, was wir jetzt weitermachen müssen. Und dann bin ich auch gar nicht mal so pessimistisch, dass wir vielleicht diese Krise bewältigen können, auch wenn es natürlich eine sehr große Herausforderung ist.
Wie geht's bei dir persönlich weiter? Du bist noch in der Schule, wann steht Abi an?
Ich mache jetzt nächstes Jahr Abi und danach ist noch ganz offen. Aber was natürlich klar ist, ist, dass ich dann schon auch politisch weiter aktiv bleiben will. Ich glaube, die Erfahrung, die man so macht mit einer Klimabewegung wie Fridays for Future oder mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, das sind schon auch Sachen, die man mitnehmen kann in eine berufliche Laufbahn. Also da bin ich sehr gespannt.
Bei der Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht, da ging es ja auch konkret um die Klimapolitik nach dem Jahr 2030 oder 2031. Da bist du 28 Jahre alt. Wie stellst du dir die Zeit dann vor?
Also ich hoffe eben vor allem, dass ich dann nicht mehr auf die Straße gehen muss für mehr Klimaschutz, sondern dass Klimaschutz bis dahin eben eine Selbstverständlichkeit ist und dass es viel mehr darum geht, wie jetzt die verschiedenen guten Maßnahmen umgesetzt werden können und nicht darum diskutiert wird, ob wir jetzt wirklich aus der Kohle aussteigen noch weiterhin oder sowas, sondern dass wir wirklich eben einen neuen gesellschaftlichen Konsens gefunden haben darüber, dass Klimaschutz eben wichtig ist und dass ich so dann eben auch mit weniger Sorge in die Zukunft gehen muss, sondern dass ich weiß, dass meine Zukunft von 28 Jahren an dann in sichereren Händen ist als gerade.
Linus Steinmetz, Schüler und Aktivist bei Fridays for Future, war zu Gast heute in SWR 2 Tandem. Linus, vielen Dank fürs Gespräch und alles Gute.
Danke sehr.
Ich bin Martin Ramlich. Einen schönen Radioabend mit SWR 2.